Wir wollen heute Morgen ein Wort Gottes betrachten, das uns wohl allen bekannt ist, und schlagen den Römerbrief auf. Und lesen aus dem Kapitel 8, ab Vers 18, wo es heißt, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Herren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn die Schöpfung ist der Eitelkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Soweit Gottes Wort. Wir möchten heute Morgen ein wenig hineinschauen in die Dinge, die auf uns aufgrund der Aussage des Wortes Gottes zukommen. Der Apostel Paulus hat uns diesen wunderbaren, lehrenhaften Römerbrief hinterlassen. In diesem Kapitel 8 geht es um Menschen, die keine Verdammnis mehr haben, weil sie in Christo Jesu sind. Wir sind dann in Christo Jesu, wenn wir durch eine Bekehrung zu einer Wiedergeburt gelangt sind. Wenn wir errettet sind durch die kostbare Macht und Kraft des Blutes, das nicht durch Tiere gegeben werden konnte, sondern durch das Lamm Gottes selbst, Christus, unserem Herrn. Als solche Menschen, die nun nicht mehr der Verdammnis unterworfen sind, spricht nun der Heidenapostel Paulus hier und redet, dass alles das, was uns hier auf dieser Erde infolge von Leiden begegnen kann. Und wo sind Menschen, die keinerlei Leiden hätten, die über diese Erde gegangen wären, eh und je? Wir alle haben Probleme, wir alle haben Dinge in unserem Leben zu verzeichnen, zu denen wir Überwindung brauchen, oft um ein Ja zu finden. Diese Leiden, mit denen wir hier zu tun haben, von ihnen heißt, dass die allesamt nicht wert sind, überhaupt in einen Vergleich gebracht zu bekommen. Der Dinge wegen, die auf uns warten, Dinge, die in gar keinem Gewichtsverhältnis zueinander gefunden werden. Der Heidenapostel sagt uns hier, der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und so haben wir hier ein Leiden in der Jetztzeit, das nicht unbedingt Sünde ist, auch nicht Sünde sein muss, sondern es können auch Leiden um Jesu Willen sein. Denn der Heidenapostel Paulus trug geradezu die Zeichen seiner Leiden, die Gottes Wort Drangsal nennt. Drangsal ist eine Bezeichnung in der Heiligen Schrift, Leiden um Jesu Willen. Das sind Drangsale. Und wir lesen ganz kurz, wir schauen in 2. Korinther Kapitel 4 hinein, wo wir in Vers 17 lesen, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Diese Leiden hier waren bei Paulus um des Zeugnisses Jesu willen. Nicht alles, was unsere Leiden in dem Leibe der Schwachheit betrifft, sind Leiden um Jesu Willen. Aber welche es auch sein mögen, hier in Vers 18, sie sind allesamt nicht wert, in einen Vergleich zu kommen mit dem, wovon Paulus dann hier redet. Und da sagt er, dass in uns ein sehnsüchtiges Erwarten, ein Harren vorhanden ist, und zwar auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Diese Offenbarung der Söhne Gottes sind die Kinder des Lichts in der Zeit der Gnade. Wir haben zwei verschiedene Offenbarungszeiten. Die erste Seite ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt und uns aufnimmt, werden wir durch Verwandlung der Dinge, die uns hier betreffen in dem Leibe der Schwachheit, wir werden aufgenommen, verwandelt, die hier noch leben, die anderen durch Auferstehung dem Herrn entgegen, und dort werden wir vor Gott offenbar. Erst am Richterstuhl und dann vom Richterstuhl weg in des Himmels Herrlichkeit, um Hochzeit des Lammes zu feiern, für die Zeit von 7 Jahren. 7, die himmlische Zahl im hebräischen Sheva, eine Vollkommenheitszahl, 7 Jahre. Während hier auf dieser Erde 7 Jahre Gerichte toben und die Menschheit ausgelöscht wird, sind wir solche, die beim Herrn dann offenbar geworden sind in Herrlichkeit. Und dann wird dieser 7-jährige Zeitabschnitt abgeschlossen durch ein neues Offenbarwerden. Dann kommen wir mit dem Herrn Jesus, um die 70. Jahrwoche nach Daniel 9 abzuschließen, und davon lesen und hören wir an verschiedenen Stellen, unter anderem auch im 2. Thessalonicher 1, Vers 7. Dort werden wir offenbar werden, wenn wir mit unserem Herrn kommen, vor einer unversöhnten Welt. Bei der Offenbarwerdung. Vor der verlorenen Welt. Und dann sieht uns nicht allein unser Gott, wer wir sind, sondern eine ganze verlorene Welt. Und dieser Welt werden wir 1000 Jahre später noch einmal begegnen, als der geistliche Christus vor dem großen weißen Thron. Denn nach der Hochzeit des Lammes wird es kein Getrenntsein mehr geben zwischen dem Haupte, Jesus, und seinen Gliedern. Wir werden, wie Paulus sagt, wisset ihr nicht, dass wir die Welt richten werden? Die verlorene Welt. Du wirst deinen Nachbarn richten müssen in der Gerechtigkeit Gottes. Nicht heute ist es erlaubt, dass Menschen Menschen richten. Das ist verboten. Das tun zwar Menschen in der Anreizung durch Satan. Das wird etwas anderes. Aber uns ist es geheißen zu richten, unser eigenes Böses. Aber dort werden wir richten müssen, weil wir ihm dann gleich sind, wie die Bibel sagt. Dann ist das Sündliche abgetan von uns. Wir sind Christus gleich und werden dort eine verlorene Menschheit um der Gerechtigkeit Gottes willen richten müssen. Die Schöpfung uns, Menschen, Fauna, Flora, seufzt. Warum? Der Sünde wegen. Paulus sagt, der Eitelkeit wegen. Die Schöpfung ist durch die Sünde der Eitelkeit des Seufzens unterworfen worden. Hier heißt es, in der Elberfelder ist in Klammer eine Einfügung, da heißt es, nicht mit Willen. Gott hat das nicht nach seinem Willen so bestimmt, dass die Schöpfung seufzen soll. Das war nicht der Wille Gottes. Und dann wird auch gleich klargestellt, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Wer hat sie denn der Eitelkeit unterworfen? Das war der erste Adam, der in Sünde gefallen ist. Hat sie der Eitelkeit, die ganze Schöpfung, jawohl, durch die Sünde des einen, wird in der Heiligen Schrift gesagt, ist die ganze Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen worden. In Vers 20 haben wir es also mit dem Adam zu tun, der sie der Eitelkeit unterworfen hat. Aber Gott hat sie nicht in der Sünde, in der Eitelkeit der Sünde belassen. Gott hat diese Schöpfung nicht da belassen, wo der Mensch sie hingeführt hat, sondern wir lesen dann im Abschluss dieses Vers 20 noch ein Wort. Und das hat Gott hineingelegt. Er hat Hoffnung hineingelegt. Nicht eine Hoffnung, die der Mensch sich selbst zu machen vermag, indem er sich selbst aufmöbelt. So nicht. Das ist keine Hoffnung, dass wir heute Nachmittag schönes Wetter vielleicht haben, wenn wir heimreisen. So nicht. Wenn wir Pech haben, regnet es, aber sonst haben wir Hoffnung, es könnte ganz schöner sein. Das ist nicht die Hoffnung. Diese Hoffnung, die wir durch Gott haben, die beschämt nicht durch eine anderartige Richtung, sondern sie kommt zum Ziel. Und dieses Ziel ist uns dann weitergegeben. Es ist eine lebendige Hoffnung, mit der wir zu tun haben, weil nach Vers 21 die Schöpfung freigemacht werden wird. Die Gesamtheit der Schöpfung erfährt noch einmal eine Freiheit. Eine Freiheit von der Knechtschaft der Sünde und des Verderbnisses. Paulus redet so deutlich, dass diese ganze Schöpfung freigemacht werden wird. Und zwar der Mensch, das Tier und die Pflanzenwelt. Überall dort, wo primär Leben offenbar geworden ist, als Gott sprach, es werde. Und es ward. Sie wird freigemacht werden von der Knechtschaft des Todes, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, von der Knechtschaft der Nichtigkeit, hin zur Freiheit, zu der Gott uns berufen hat. Eine Freiheit, wird hier gesagt, in Herrlichkeit. Es gibt in dieser sündigen Welt viele Freiheit. Auch die Freiheit zur Sünde ist ein Angebot Satans an die Menschen. Das nicht. Das ist Knechtschaft. Das bedeutet letztlich Tod. Wir haben die Hoffnung, und Paulus redet über die Hoffnung, dass, wie es hier heißt, die Schöpfung freigemacht wird von der Knechtschaft des Verderbnisses hin zu der Freiheit. Knechtschaft und Freiheit sind so weit aus entgegengesetzt, so weit auseinander, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Schöpfung seufzt, sie harrt und wartet auf einen Zeitpunkt, der hier angesprochen ist, wo die ganze Menschheit, wo die ganze Tierwelt und die Pflanzenwelt, die niedergedrückt ist in Sünde, die auf denen allen der Fluch ihnen kaum noch Lebensraum bietet, dort wird wieder Licht und Leben und Freiheit erstrahlen. Und das wird Gott tun, nach Abschluss der Gerichtszeit jener 70. Jahrwoche, um durch ein millenäisches Reich zwar keine Neuschöpfung, aber eine Umschöpfung vorzunehmen, von der wir auch und unter anderem in Jesaja 35 lesen, dass aus der Steppe Wasser hervorbrechen und Rohr und Binse und Gras wachsen werden in Rasanz. Es wird sehr schnell gehen, wie Gott die Umschöpfung vornimmt und wie Gott zum Ziele kommt, um sein geredetes Wort bis ins Letzte einzulösen. Die ganze Schöpfung harrt auf die Freiheit, auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass diese ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, in Schmerzen der Sünde wegen, liegt die ganze Schöpfung vom Tier bis zum Menschen und von der Pflanzenwelt bis hin zu dem, was Gott mit Leben verbunden hielt. Es seufzt dem Fluch der Sünde wegen. Ein Seufzen geht hindurch. Angst des Todes ist die Folge der Sünde gewesen. Aber es liegt in Geburtswehen. Jenes Seufzen des Schmerzes nimmt Gott auf und lässt es zu einer Geburt kommen, zu einer Neugeburt der Schöpfung. Nicht allein aber sie, nicht allein die Schöpfung der Tiere, nicht allein die Schöpfung der Menschen, der Pflanzen, sondern auch wir selbst, wir, die Kinder Gottes, jawohl, wir seufzen und liegen in oder vor einer wunderbaren Sache. Diese wunderbare Sache haben wir jetzt schon in uns durch die neue Geburt, die aber erst Samenkorn groß ist, die dann offenbar werden wird, wenn der Herr kommt, wovon wir eingangs redeten. Und zwar wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Wir sind eine Erstlingsfrucht dem Herrn. Das Erste gehörte schon im Alten Testament dem Herrn. Und so sind wir Gott eine Erstlingsfrucht, weil wir der Leib des Christus sind. Wir seufzen noch unter den Dingen von Sünde und Folgen von Sünde. Obgleich wir die Erstlinge des Geistes haben, das Neue Testament steht unter dem Vorzeichen des Geistes. Jene Menschen im millenäischen Reich werden einen neuen Geist empfangen, den Geist Gottes. Obgleich sie noch im Fleische Gottes Dienst vollziehen, haben sie jene neue Ausrüstung, ähnlich wie wir, einen neuen Geist. Während wir den Heiligen Geist als Versiegelung haben, empfangen jene den Geist Gottes zur Ausrüste, nicht zur Versiegelung. Wir lesen ganz genau in der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 3 oder 4, da lesen wir, dass diese durch einen starken Engel versiegelt werden. Wir sind nicht Engel versiegelt, oh nein. Und darum finden wir auch im millenäischen Reich dann von Offenbarung 20, dass jene, die heraufkommen und durch die Verführung dieses losgelassenen Teufels erneut gegen Jerusalem ziehen, es sind Verführte, die diesen Geist in der Ausrüste wieder verlieren. Ähnlich wie Saul, der König Israels, diesen Geist wieder verlor, den er hatte. Wir lesen davon im Alten Testament. Wir seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft. Ja, haben wir denn nicht schon die Sohnschaft? Oh doch. Wir sind Söhne Gottes im Zustand des Neuen Testaments. Uns ist die Sohnschaft geworden durch den Sohn Gottes, dem wir zugewiesen sind. Er der Erste. Aber noch ist die neue Schöpfung, von der Gottes Wort in 1. Johannes 3, Vers 9 sagt, dass sie nicht sündigen kann, jene Kleinstzelle, jener Same, jenes Samenkörnlein, das der Erweckung und des eigentlichen Entfaltens bedarf. Und hier haben wir dann den Augenblick, wo die Sohnschaft offenbar wird, wo man an uns erkennen wird, dass wir ein Teil des Christus sind durch die Sohnschaft. Wann wird denn das sein? Nun, Paulus sagt hier, die Erlösung des Leibes. Solange wie wir den fleischlichen Leib an uns haben, können wir nicht aufbrechen zu der Sohnschaft in der Gleichgestaltung Christi Jesu, wovon Gottes Wort hier redet. Das Fleisch hindert uns, noch so in die Sohnschaft Gottes einzudringen, zu der wir zwar von Gott her durch die neue Schöpfung berufen sind, aber das Fleisch hält uns noch erdengebunden in Schwachheit. Aber wir dürfen hinschauen zu diesem ankommenden neuen Morgen, Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird, und sie kommt. Das Samenkorn liegt bereits in der Erde. Es fiel in die Erde. Wir dürfen jene Samenkornfrucht sein, die bald aufgehen wird, die bald offenbar die Herrlichkeit jenes Teiles bringt, von dem wir im 1. Johannes 3, Vers 2 lesen. Wir werden ihn sehen und darum werden wir ihm gleich sein. Geschwister, das ist unsere lebendige Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die niemand uns nehmen kann. Die hat Gott, der Allmächtige, zu dir und mir geredet. Das ist ein Teil unserer Freude in Jesus. Wir sind jene Menschen in der Bitternis des Seufzens durch die Erdenzeit, die eine himmlische Verheißung haben. Hier haben wir das Wort Gottes. Es ist verbrieft für jene, die durch Glauben Rechtfertigung erlangt haben. Du und ich, die wir an Christus glauben dürfen. Amen.